Das ist ja heute der Auftakt zur ersten Predigtreihe, den ersten Petrusbrief. Petrus ist irgendwie auch so ein Lieblingsjünger von mir, ganz einfach, weil ich mich manchmal auch in ihm entdecke. So ein bisschen hitzköpfig, so ein bisschen spontan. Erstmal loslegen und dann manchmal zu entdecken, auf Jesus warten ist doch gar nicht so verkehrt. Ich bin mal wieder froh, dass Jesus so ganz unterschiedliche Jünger wie auch den Petrus sich ausgesucht hat, weil er nicht auf den äußeren Eindruck vertraute, sondern weil er das Herz sah und vor allem, weil er das sah, was er aus jedem Einzelnen seiner Jünger machen wollte. Und das gilt damals ja wie heute. Heute diese erste Predigt über diese Predigtreihe habe ich in zwei Teile eingeteilt. Im ersten Teil möchte ich uns den Petrus als Jünger vorstellen. So ein bisschen karikieren oder charakterisieren an einigen Stellen. Und dann im zweiten Teil den Text von heute betrachten, wird ein bisschen kürzer dann sein. Aber der erste Teil ist mir wichtig, damit wir auch in den kommenden Predigten einfach entdecken können, was Jesus aus einem Menschen machen kann, wenn er bei ihm bleibt. Was aus einem Petrus, der sehr spontan, wir werden gleich ein paar Dinge sehen, sehr spontan war, der sehr auf sich selbst bezogen war, so ich kann das schon. Wenn alle anderen gehen, ich nicht. Und dann in Briefen, wie es gar nicht mehr um ihn geht, wie es noch um die Gemeinde geht. Finde ich total spannend an ihm. Deswegen zunächst mal ein kurzer Überblick. Hier ist ein Überblick, wo ihr seht, wie diese Predigtreihe fortgesetzt wird. Ich habe auch ein paar Zettel draußen ausliegen. Da ein Tür hängt ein größerer. Wer sich darauf vorbereiten möchte, kann ich gerne mitnehmen. Wir werden also ganz unterschiedliche Predigten dazu haben. Nicht so heute Käse predigen. Sogar Nils, wenn er kommt, wird er sich einreihen. Ihr könnt draußen sehen, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. War nur für euch als ein Überblick. Fünf Markenzeichen des Auftretens als Jünger möchte ich zunächst einmal in den Vordergrund stellen. Die erste habe ich so überschrieben, Petrus prägt eine unreflektierte Spontanität. Unreflektierte Spontanität. Genau, steht da. Richtig, Richard. Spontanität ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Ein Schnäppchen beim Einkauf ist gut, wenn ich das Produkt sowieso kaufen wollte. Ein Schnäppchen ist nicht gut, wenn ich zu Hause feststelle, was soll ich jetzt damit? War zwar billig, aber ich kann damit doch gar nichts anfangen. Dann war es nicht so gut. Und auch in der Gemeindeleitung, ganz anderer Bereich, kommt es immer mal vor, dass man so seine Ziele hat, merkt, man kommt gar nicht so richtig vorwärts und plötzlich kommt irgendein Ereignis und man sagt, ey, das passt da rein. Und man sagt spontan, genau das machen wir. Dann wirkt man manchmal sehr spontan und manchmal sehr bremsend. Spontanität ist gut, wenn man es schnell macht, wenn es richtig ist. Wenn man einen anderen Schnellschuss macht, kommt auch vor. Muss man später feststellen, war doch nicht so gut, dann korrigiert man es wieder. Spontanität kann also gut und auch weniger gut sein. Bei Petrus als Jünger fällt auf, dass er es oft zunächst wenig reflektiert. Als Jesus ihn und Andreas in die Nachfolge ruft, lassen die beiden alles stehen und liegen. Es heißt ja, sie waren beim Netzeflicken, zusammen wahrscheinlich mit ihrem Vater, so schön bei der Alltagsarbeit, Netze vorbereiten für den nächsten Fischfang, kommt Jesus, kommt mit und ja, tschüss Papa. Und Petrus, wissen wir aus anderen Berichten, hat ja auch noch eine Frau, ne? Die hat auch zurückgelassen, einfach spontan mit Jesus mit, bin mir sicher, dass in diesem Zusammenhang sehr gut war. Er hat seine Frau ja auch nicht verlassen und wir wissen, dass er später, auch Jesus später, das Haus von Petrus, diese Familie, öfters besucht und für Jesus auch ein Stützpunkt wurde und für die Jünger. Aber so spontan zu gehen, sagen, ja, ich gehe, das ist typisch Petrus. Spontan, wenig reflektiert, auch bei ihm, der Wunsch, auf dem Wasser zu gehen. Jesus, du gehst auf dem Wasser? Will ich auch. Er kann's. Spannenderweise, nur solange er auf Jesus sieht. Wenn er auf sich sieht und die Wellen sieht, heißt es schön, da sah er die hohen Wellen, hat nicht mehr Jesus gesehen. Und er begann zu sinken und Jesus zieht ihn aber raus. Spontan auch der Petrus, wo Jesus sich deftig reagiert, als Jesus sein Leiden und Sterben ankündigt, sagt, ich gehe jetzt nach Jerusalem, wo er mich umbringen wird, stellt sich Petrus Jesus in den Weg, sagt, Jesus, alles nur das nicht. Was sagt Jesus zu ihm? Geh hinter mich, Satan. Das, was du jetzt willst, ist genau das Gegenteil. Hat ihn übrigens nicht weggeschickt. Hat ihn nur nach hinter sich in die Reihe geschickt, in die Nachfolge wieder, nicht Jesus im Weg zu stehen. Oder sind sie auf dem Berg der Verklärung, da tauchen Mose und Elia auf. Alles ist so wunderschön, richtig High-Stimmung, kann man sich vorstellen. Und Petrus, jetzt bauen wir hier Hütten. Für Jesus eine, für Elia eine, für Mose eine. Kaum hat er das ausgesprochen, war alles vorbei. Oder auch der spontane Petrus, als er im Garten Gethsemane das Schwert zieht und einem Römer das Ohr abhaut und Jesus in seiner Passion noch eben mal so ein Ohr heilt, damit es gut geht. Aber diesen Petrus hat Jesus berufen und auserwählt, obwohl er wusste, ja, weil er so genau wusste, wie dieser Petrus ist. Und obwohl wir den Petrus als Jünger oft sehr schwankhaft erleben, sagte Jesus schon bei der ersten Begegnung zu ihm, du bist ein Fels, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Und ich finde das so schön, gerade auch an Petrus, denn Jesus sieht auch bei dir und mir, was uns wirklich ausmacht und was aus uns werden kann, wenn wir ihn ranlassen. Wenn wir Petrus in der Nachfolge Menschen sind, die sich von ihm verändern lassen, die er auch dazu gebrauchen möchte, andere zu verändern, und dann kommen wir nachher später ins Thema Gemeinde hinein, wo man miteinander sich aneinander reibt, weil Jesus Veränderung schenken möchte. Ein paar andere Markenzeichen noch. Markenzeichen unbeständig. Unbeständige Menschen sind unberechenbar, man weiß nie, wo man mit ihnen dran ist. Stückweise war Petrus das ja auch. Immer vorlaut. Immer der Erste, oft der Einzige, der was sagte. Manchmal richtig Gutes, manchmal auch weniger Gutes. Dass er auf dem Wasser gehen wollte, erwähnte ich bereits. Ebenso bekannte er aber auch, dass Jesus Gottes Sohn ist. Toll, sagt Jesus zu ihm, das hat der Heilige Geist dir gesagt, das weißt du nicht von dir selbst. Und nur kurz danach kommt die Szene, die ich eben schilderte, da stellt sich Jesus in den Weg, sagt, nee, Jesus, so das nicht. Petrus lebte, er dachte das nicht, er glaubte es nicht. Aber er lebte, dass er besser wie Jesus wusste, was Jesus tun sollte. Besser wissen, was Jesus tun sollte, entdecke ich manchmal, wenn ich bete, wenn wir beten, wenn wir Jesus vorschreiben, ich sag's hart jetzt, wenn wir Jesus vorschreiben, wie er unsere Gebete erhören soll. Mach das bitte so und so. Anstelle vielleicht zu beten, Jesus, mach es gut, ich vertraue dir. Das ist die Not, da brauche ich Hilfe. Nur Nebengedanke. Petrus war auch der Unbeständige, der Jesus verleugnete, obwohl er auf der anderen Seite der Einzige war, Johannes ging ein Stück mit, der Jesus auf diesem Weg in die Gefangenschaft begleitete. Markenzeichen unbeständig, Markenzeichen aber auch dieses starke Ich. Selbstbewusstsein hat ihm nicht gemangelt. Wenn alle gehen, ich nicht. Ich baue uns Hütten. Oder ich will nicht nur die Füße gewaschen bekommen, ich will dann den ganzen Körper gewaschen bekommen. Auch das war Petrus. Man könnte manchmal sagen, vielleicht er hatte eine große Klappe und noch nichts dahinter. Seine Selbstüberschätzung gipfelte in dem Wunsch, ja auf dem Wasser zu laufen, Jesus im Sterben zu hindern und Jesus niemals zu verlassen. Seine Selbstüberschätzung, die ihn auch an das Lagerfeuer brachte, wo er dann erkannt wurde, du bist doch auch einer der Jünger. Und dann merkte man, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Und dann leugnet er dreimal, zu Jesus zu gehören. Petrus, der eigentlich Jesus lieb hatte, leugnet dreimal, Jesus zu kennen. Und auch hier, Jesus wusste das vorher. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus ist einer, bei dem, und das werden wir gerade im Petrusbrief entdecken, auch ganz viele Lerneffekte sichtbar werden. Als Jesus ihn später in Anspielung auf dieses dreimalige Verleugnen fragte, ob er ihn lieber habe als alle anderen, hat Petrus dreimal gesagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Nicht mit dir vergleich mit den anderen. Ich finde das spannend, dass Jesus ihn an der Stelle fragt, hast du mich lieber als? Und Petrus antwortet, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dreimal kriegt Petrus von Jesus zu hören, nimm deine Verantwortung wahr, weide meine Schafe. Petrus, und auch das ist ein Markenzeichen von ihm, war ein Lernender. Warum hat Jesus so einen Jünger berufen? Wenn wir genau hinsehen, war es nicht nur Petrus, der so ganz speziell war. Es waren ja alle möglichen speziellen Typen unter diesen Jüngern. Ein Haufen, mit dem kein Manager irgendwas anfangen würde freiwillig. Jesus hat mit ihnen etwas angefangen, weil er gesehen hat, was aus ihnen werden kann und was er aus ihnen machen wollte. Und ganz stark wird es ihm auch bei Petrus deutlich. Vielleicht ist Judas eine Ausnahme, der dann eben nicht sein Leben Jesus anvertraut hat. Aber wer sein Leben einem Rabbi anvertraut wie Petrus, wer alles stehen und liegen lässt, bereit ist zu lernen, bereit ist, sich korrigieren zu lassen, der will auch werden wie ein Rabbi. Und damals war es so üblich bei den vielen Rabbis, die durchs Land zogen, dass das Ziel war, am Schluss besser als sein Rabbi zu sein. Ein jetzt hier nicht aufgeführtes Markenzeichen von Petrus möchte ich noch dazu tun, das war seine Liebe zu Jesus. Die war immer da. Die hat sich nicht geändert. Weder beim wilden Jünger, wie wir ihn als Jünger erleben, aber beim wilden Petrus als Jünger, wie auch später, wie ich ihn als Seelsorger empfinde. Diese Liebe war so groß, dass er bereit war, für Jesus alles stehen und liegen zu lassen. Sogar sein Leben war Jesus ihm wert. Liebe und Lernbereitschaft waren es auch, was Jesus sah und förderte. Jesus fördert seine Jünger. Fordern heißt fördern. Kennt ihr den Satz? Er wird ganz oft in der Ausbildung gebraucht. Das habe ich so erlebt. Fordern heißt fördern. Denn ich kann einen anderen nur weiterbringen, wenn ich ihn dazu auffordere, dazu ermutige, aber auch danach darin begleite, immer mal wieder ein Stückchen über die eigenen Grenzen zu gehen. Und somit hat jede Förderung in gewisser Weise auch immer etwas mit einer Überforderung zu tun. Nur wenn ich mich ein Stückchen überfordere, kann was Neues daraus werden. Wichtig dabei ist mir, wenn Jesus uns mutmaßlich überfordert, mutmaßlich heißt, ich empfinde es so, denn Jesus hat gesagt, dass er es nicht tun wird, dass es nicht über unsere Kräfte geht, aber dann dient das immer unserer geistlichen und menschlichen Reifung, wenn Jesus es tut. Gleichbleibend ist immer bei jeder Überforderung, das macht keinen Spaß. Aber ob man wirklich überfordert ist oder nur fühlt, das ist jetzt mir eine Nummer zu groß, erlebt man erst, indem man sich drauf einlässt. Ich kenne das ganz oft, von mir, auch von anderen. Das schaffe ich jetzt nicht, das ist mir zu viel. Das kriege ich nicht hin. Und wenn man sich überwunden hat und wenn das auch der richtige Platz für einen war, staunt man nachher, was ich alles kann, es klappt ja doch. Drauf einlassen, aber mich ist wichtig, wo Jesus uns führt. Petrus, wie anderen Jünger auch, wurden sehr früh zum Beispiel ausgesandt, zu evangelisieren, Geister auszutreiben und Kranke zu heilen. Ganz früh in der Nachfolge. Also Dinge zu tun, die sie eigentlich gar nicht tun konnten. Das muss für sie eine maßlose Überforderung gewesen sein. War nicht nach den 3 Jahren, war noch nicht nach Pfingsten. Ganz am Anfang der Nachfolge, später nochmal 70, die Jesus ebenso ausgesandt hat. Aber sie gingen los, sie erlebten Jesu Führung und sie merkten, dass die Herausforderungen von Jesus keine echte Überforderung sind, sondern ihre Grenzen weitet und sie nach und nach zu dem werden, was Jesus von Anfang an in ihnen gesehen hat. Und am Ende kamen sie begeistert zurück. Gerade bei Petrus, von dem wir so viel Menschliches in den Evangelien lesen, wird diese Veränderung dann in seinen seelsorgerlichen Briefen unglaublich deutlich, finde ich. Zunächst einmal darum noch der Hinweis an dich und an mich ganz persönlich und die Ermutigung, lass dich immer wieder von Jesus herausfordern. Denn wenn Jesus uns herausfordert, dann wird er uns höchstens gefühlsmäßig überfordern. Und ganz sicher wird am Ende etwas Gutes dabei herauskommen. Wichtig ist aber, dass wir zu unterscheiden lernen, wo will Jesus etwas von mir? Wo will ich etwas von mir? Wie gesagt, mein Joch ist leicht, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht, dann gilt das für das, was Jesus uns übergibt. Und ich weiß von mir, dass es immer so viele Dinge gibt, die ich aber auch noch gerne tun möchte. Und wenn ich alles zusammennehme, was ich noch gern tun möchte, dann bin ich überfordert. Und dann zu unterscheiden, wo überfordere ich mich, wo überfordert Jesus mich, ist nochmal ein anderes Thema, das jetzt hier nicht weiter eingehen kann. Bevor wir die ersten Verse des ersten Petrusbriefes lesen, habe ich nur eine kurze Gegenüberstellung von Petrus. Auf den Landen habe ich es ausgelassen, oder? Nee, auf der linken Seite. Als Jünger und dann ein bisschen karikiert, wie es dann später ist, das Markenzeichen als Apostel. Jetzt ist er reflektiert, er leitet andere an. Plötzlich ist dieser unbeständige Petrus total beständig, er mahnt zur Standhaftigkeit, zum Durchhalten. Aus dem starken Ich wird ein ganz starkes Wir im Blick auf die Gemeinde, die Gemeinde zusammenzuhalten, als Gemeinde unterwegs zu sein. Er ist einer, der starke geistliche Leiter möchte, Hirtenamt, das selber lebt und vorlebt. Und der bei Jesus ein Lernender ist, wird nun ein Lehrender, der andere anleitet. Das ist ein bisschen vereinfacht, das Ganze, ich weiß. Aber macht so ein bisschen deutlich, was die Veränderung bewirken kann, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. So viel zum Einstieg als Überblick von Petrus. Und nun möchte ich den Text von heute in ein paar Etappen durchgehen. Ich lese ihn nach der Basis Bibel. Petrus, Apostel von Jesus Christus, an die Auserwählten in der Fremde verstreut. In Pontius, Galatien, Kappadokien, in der Provinz Asien und Bithynien. Eure Erwählung geschieht durch den Heiligen Geist, der euch zu Heiligen macht. So hatte Gott es vorherbestimmt. Denn er wollte, dass ihr sein gehorsames Volk werdet, reingewaschen durch das Blut von Jesus Christus. Ich wünsche euch Gnade und Frieden in immer reicherem Maß. Spannend finde ich hier schon bereits, wie Petrus sich selbst und seine Aufgabe beschreibt. Er nennt sich hier ein Apostel, ein Gesandter von Jesus. Wenn wir weiterlesen, in Kapitel 5 beschreibt er sich als Mitältester. Petrus als Mitältester. Habe gedacht, könnte Petrus eigentlich auch guten Pastor der EG sein. Weil die Pastoren der EG sind Teil der Gemeindeleitung, sind Mitälteste in der Leitung. Einer und der anderen. Das ist auch Gemeinde, wie sie uns in der Bibel hervorgestellt wird. Gemeinde, die durch Älteste, durch Verantwortliche, die sich der Verantwortung stellen, also durch ein Team geleitet wird. Und ich finde es so interessant, dass der früher so dominierende Petrus jetzt seine Rolle so ganz deutlich anders definiert. Ältester, Apostel und Mitältester, einer unter euch Brüdern. Er ist von Jesus gesandt, also ein Berufener. Und er sieht sich nicht als der Leiter, sondern als einer Teil der Leitung. Das tut mir für die katholische Kirche natürlich jetzt leid, weil die es völlig anders sieht und bis heute anders lebt. Und Petrus da immer noch als der große Leiter und Bestimmer dargestellt wird. Aus der Bibel heraus können wir das aber nicht ableiten. Nachdem sich Petrus jedenfalls kurz vorgestellt hat, macht er nur den Empfängern seines Briefes ihre Berufung deutlich. Und auch das finde ich interessant. Ich habe es euch mal auf der Karte gezeigt, an wen er hier mal soeben schreibt. Im Prinzip der ganze Teil der heutigen Türkei, ganz Kleinasien. In ganz Kleinasien leben die Christen versprengt als Fremdlinge, als Menschen, die durch ihre Beziehung zu Jesus von den Werten dieser Welt und Gottes Wort wissen, dessen Werte anders geworden sind, die anders leben, die Fremden, die Ausländer, die Fremdartigen auch sind. Er unterstreicht das mit seiner Formulierung, die auch Paulus in seinen Briefen benutzt, an die Heiligen. Wer ein Kind Gottes geworden ist, ist heilig geworden, ein Heiliger. Heilig, weil der Heilige Geist in ihm lebt und weil er darum untrennbar mit Gott verbunden ist. Ich habe in verschiedenen anderen Predigten schon drüber gesprochen, deswegen gehe ich jetzt da nicht tiefer drauf ein. Nur so viel nochmal, Heilige sind nicht die katholische Kirche als heilig erklärt, weil sie irgendwas Gutes getan haben, nach dem biblischen Verständnis heilig. Sondern heilig ist immer, was untrennbar mit Gott verbunden ist. Gott ist der Heilige. Und was untrennbar mit Gott verbunden ist, sind die Heiligen. Und wenn Gottes Geist, wenn der Heilige Geist in uns lebt, machen wir so, sind wir untrennbar mit Gott verbunden. Egal, was wir vielleicht für Dinge tun. Aber wir sind untrennbar mit Gott verbunden und darum Heilige. Und so sieht Petrus das jetzt auch wie Paulus und schreibt es auch so an die Gemeinden. Und das Schöne daran ist an diesem Bild, dass eigentlich das auch ausdrückt, was der Sinn unseres Lebens ist. Untrennbar mit Gott verbunden zu sein. Von 1. Mose an, wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, lesen wir, dass Gott wollte, dass er in einer ungetrübten Beziehung mit uns Menschen leben kann. Das Ziel des Paradieses war eine engstmögliche Gemeinschaft mit Gott, in dem schönsten Umfeld. Seither macht die Sünde das immer wieder kaputt, aber wir wissen von der Offenbarung, dass nach dieser Welt das nicht mehr kaputt sein wird, sondern wirklich perfekt sein wird. Aber darum, wer in enger Gemeinschaft, wer ein Heiliger ist, hat diese Beziehung zu Jesus bereits heute und das ist so etwas Wunderbares. Ich habe auch letzte Woche bei einem Ehepaar einen Besuch gemacht, zum ersten Mal so ein bisschen kennenzulernen. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie man als Geschwister sofort eine ganz andere Basis hat. Und man merkt, der Heilige Geist ist die Mitte. Also der Heilige Geist eint uns, Jesus ist die Mitte. Und da ist eine ganz andere Atmosphäre von Anfang an möglich. Weiter geht's. Gelobt sei der Gott unseres Vaters, unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns sozusagen neugeboren. Durch die Auferweckung von Jesus Christus aus dem Tod hat er uns eine lebendige Hoffnung geschenkt. Es ist die Hoffnung auf ein unvergängliches, reines, unverlierbares Erbe. Gott hält es im Himmel für euch bereit und bewahrt euch durch seine Macht. So erlangt ihr durch den Glauben die Rettung, die am Ende der Zeit offenbar werden soll. Darüber könnt ihr euch freuen. Allerdings müsst ihr nach Gottes Willen jetzt erst einmal eine kurze Zeit leiden. Denn ihr werdet mehrfach auf die Probe gestellt. Das dient dazu, dass euer Glaube sich als echt erweist. Er ist wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird. Darum werdet ihr bei der Offenbarung von Jesus Christus Lob, Herrlichkeit und Ehre erfahren. Ihr liebt ihn, obwohl ihr nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Deshalb könnt ihr jubeln in unaussprechlicher Freude, die schon von der künftigen Herrlichkeit erfüllt ist. Denn ihr empfangt, was das Ziel eures Glaubens ist, eure endgültige Rettung. Petrus gibt in seinem Brief, der an eine ihm ja völlig unbekannte Leserschaft schreibt, hier sofort in die Vollen. Also da ist der Charakterzug konfrontativ, sofort mit allem raus, der Alte geblieben. Aber die Veränderung an Jesus wird auch hier schon ziemlich deutlich sichtbar. Er verspricht nicht das Blaue vom Himmel. Er verschweigt nicht die Mühe und den Kampf, der untrennbar zum Heiligsein gehört. Und wenn wir das Leben von Petrus vor Augen haben, wissen wir, wie genau er um die Prüfungen weiß, die dazugehören, die man durchlebt. Manchmal vielleicht selbst verschuldet und auch von Gott geführt und geleitet in der Verleugnung. Das war für ihn, glaube ich, so der absolute Tiefpunkt. Aber auch der Wendepunkt. Er weiß um Prüfungen, an denen man erkennen kann, wie echt der eigene Glaube ist. Und er lenkt den Blick auf das, was er zuletzt in seiner persönlichen Lektion von Jesus lernte, der Petrus, nämlich Nachfolge heißt, in einer Liebesbeziehung zu Jesus zu leben. Darum ging es, auch nach der Verleugnung. Dreimal hat er verleugnet. Dreimal hat Jesus gefragt, liebst du mich? Dreimal hat Petrus gesagt, ich liebe dich. Und dreimal hat er den Auftrag bekommen, diese Liebe an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben. Weide meine Schafe, heißt, kümmere dich darum. Gib das weiter, was du von mir bekommen hast. Gott geht es also nicht zuerst darum, dass seine Heiligen keine Fehler mehr machen oder in Paragraphenmanier Wort oder Buchstabe für Buchstabe erfüllen, um gerettet zu werden. Und manchmal lassen wir Christen uns selbst dazu noch verführen, dass wir sagen, Gott ist jetzt böse mit mir, weil ich das nicht geschafft habe. Gott geht es um meine Liebesbeziehung. Und weil ich Gott liebe, will ich das. Und weil Gott mich liebt, vergibt er, wenn ich es nicht geschafft habe. Das ist eine ganz andere Beziehung. Und das hat Petrus auch ganz stark gelernt. Denn Gott geht es nicht darum, dass wir eben keine Fehler mehr machen, sondern dass wir gerettet werden. Und das hat Jesus getan. In Jesus sind wir gerettet. Und jetzt geht es zuerst darum, Gott zu lieben, wie er uns liebt. Ihr liebt ihn, obwohl ihr nicht gesehen habt. Seinen Willen tun zu wollen, nicht weil man muss, nicht weil es geschrieben ist, sondern weil wir von der Liebe zu Jesus so überwältigt sind. Und ich weiß, dass das von mir, die Leute sind vielleicht ein bisschen anders, von ihrer Art her, aber für mich ist es immer wieder auch eine ganz schöne Frage, ein ganz schöner Kampf zu sagen, was heißt das eigentlich, geliebt zu sein, diese Liebe anzunehmen, sich bewusst zu sein, da ist wirklich eine unkündbare Liebe da, egal was war, und sich dieser Liebe auszusetzen. Und ich meine, zumindest man muss durch Leistung das irgendwie erstmal erreichen. Denn wir werden immer wieder Dinge tun, die Gott nicht will. Und dann zu wissen, das macht uns nicht zu Unheiligen. Wir bleiben dennoch Gottes Kinder. Genauso, jeder, der Kinder hat oder Enkel hat, weiß das, wie sie unsere Kinder und Enkel bleiben, auch wenn sie uns mal bis aufs Blut gereizt haben, genau das getan haben, was sie nicht sollten. Ich gehe mal davon aus, dass keiner deswegen seine Kinder bis jetzt weggeschickt hat. Es gibt Ausnahmen, wenn man nicht miteinander leben kann und andere Hilfe in Anspruch nehmen muss. Aber das trennt trotzdem nicht. Sie bleiben die Kinder. Und das gilt auch für unsere Beziehung zum Vater im Himmel. Wer liebt, freut sich, wenn der, der schuldig an ihm geworden ist, nach Versagen Einsicht zeigt und Umkehr erfolgt. Oft reicht das. Und Liebe zeigt sich auf der anderen Seite darin, dass der schuldig gewordene ist, auch das tut. Einsicht zeigt und sich um Veränderung bemüht. Und je intensiver die Beziehung der beiden zueinander ist, umso einfacher wird das. Für den einen zu ertragen, für den anderen zu tun. Das ist auch das Ziel unseres Glaubens, auf dem unsere Rettung geschieht, wo Petrus hier schreibt, die Vollendung, die wir im Himmel erreichen werden. Dieser Liebesbeziehung zum Vater im Himmel zu bleiben. Wem viel vergeben ist, der liebt viel, sagte Jesus einmal. Das heißt jetzt nicht, dass wir mutwilligen sündigen sollen, um möglichst viel Liebe zu bekommen. Ich möchte es mal persönlich vielleicht so sagen, je älter ich werde und je mehr ich auf die Summe auch meines Versagens und die Menge meiner inzwischen nötig gewordenen Vergebung zurückblicke, die ich bekommen habe, erkenne ich immer mehr und immer intensiver diese Beziehung aus Liebe und Vergebung und staune immer mehr darüber, was heißt, einen Vater im Himmel zu haben, der einen durch und durch liebt. Und ich merke selber, wie anfangs auch das vielmehr noch so der Buchstabe war, du musst jetzt so leben als Christ, ist mehr und mehr zu einem geworden, ich will so leben. Ich muss nicht, aber ich will, weil ich Jesus lieb habe und weil er mich lieb hat. Das schreibt Petrus hier aus, wenn er sagt, ihr liebt ihn jetzt schon, obwohl ihr nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und deshalb könnt ihr jubeln, wenn ihr jetzt schon diese Liebe habt. Denn in der zukünftigen Herrlichkeit wird es vollendet sein. Ich lese weiter. Nach dieser Rettung suchten und fragten die Propheten, die das Gnadengeschenk für euch bereits vorausgesagt haben. Der Geist von Christus wirkte ja in ihnen. Er zeigte ihnen im Voraus das Leiden und die anschließende Herrlichkeit, die auf Christus warteten. Und sie versuchten zu ergründen, auf welche Zeit und welche Umstände er damit hinwies. Gott hat den Propheten gezeigt, dass diese Botschaft nicht ihnen selbst diente, sondern euch. Denn euch ist sie jetzt verkündet worden, und zwar durch diejenigen, die euch die gute Nachricht gebracht haben. Dafür hat Gott sie vom Himmel her mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Sogar die Engel würden gerne mehr darüber erfahren. Deshalb macht euch bereit, bewahrt einen klaren Kopf, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung von Jesus Christus zuteil wird. Lasst euch als gehorsame Kinder nicht von früheren Begierden leiten. Sie beherrschten euch, als ihr noch unwissend wart. Vielmehr sollt ihr in eurer ganzen Lebensführung heilig werden, so wie der heilig ist, der euch berufen hat. In der Heiligen Schrift steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet doch zu Gott als eurem Vater. Er richtet jeden nach seinem Tun, ohne auf die Person zu sehen. Führt deshalb ein Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Ihr wisst ja, ihr seid von der nutzlosen Lebensweise freigekauft worden, die ihr von euren Vorfahren übernommen hattet. Und zwar nicht durch vergängliche Dinge wie Silber oder Gold. Das geschah vielmehr durch das kostbare Blut von Christus, dem fehlerfreien und makellosen Lamm. Schon vor Erschaffung der Welt war er dazu bestimmt. Aber für euch ist er am Ende der Zeit erschienen. Denn ihr glaubt jetzt durch ihn an Gott, der hat ihn von den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen. Deshalb könnt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott richten. Indem ihr der Wahrheit gehorsam gefolgt seid, habt ihr euch im Innersten gereinigt. Dadurch seid ihr fähig geworden, eure Brüder und Schwestern aufrichtig zu lieben. Hört also nicht auf, einander aus reinem Herzen zu lieben. Sogar die Engel würden gern mehr wissen darüber. Es ist ein starker Satz hier drin. Das Geheimnis der Vergebung Gottes war schon die Botschaft im Alten Testament, aber sie wurde nie so ganz greifbar, bis dass Jesus kam und sein Leben gab. Die Propheten verkündeten es immer und immer wieder, ohne auch nur zu erahnen oder erahnen zu können, was es bedeutete, wenn sie sagten, die Ruhe für das Volk kommt noch. Immer so ein Thema im Alten Testament, Gott wird euch zur Ruhe bringen, in einen Frieden hinein. Zum Beispiel Hebräer 4,8, denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Es war noch nicht so weit. Oder auch diese Ahnung, ohne zu sehen, was wird, Gott richtet jetzt, aber ein Rest bleibt übrig und wenn ihr umkehrt, dann. Das ist ganz oft der Tenor aus diesen Gerichtsbotschaften, die die Propheten im Alten Testament Israel sagten, mit Israel zur Umkehr rufen. Ein Rest bleibt übrig und wenn ihr umkehrt, dann. Nehemia 1, Vers 9, wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis an des Himmels Ende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnt. Die Vergebung, die Jesus ermöglicht. Sie konnten es nur ahnen. Oder auch Gott wird euer steinernes Herz in ein lebendiges Herz verwandeln. Ezekiel 11, Vers 19 heißt es wörtlich, und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben. Also drei Beispiele aus dem Alten Testament, die zeigen, die verkündeten dieses Heil, diese Beziehung zu Jesus, diese Liebesbeziehung zu Gott, die möglich ist, aber da noch undenkbar. Da ging es nur über Blut, über Opfern, über Blutgestank vom Gottesdienst. Man musste erst sein Brandopfer bringen, um zum Tempel zu kommen. Das hat übel gerochen. Man machte deutlich, da ist erstmal Strafe, da ist Sühne, da ist ganz große Distanz. Und das hatte Jesus, da hat in Jesus jetzt etwas völlig Neues begonnen. Wer zu Jesus Christus gehört, hat nämlich einen neuen Status, den ich vorhin beschrieben habe. Und der gilt nicht nur für die Chatgruppen, sondern gilt für sein ganzes Leben. Der neue Status Heiliger. Du bist, wenn du zu Jesus Christus gehörst, wenn dein Leben Jesus gegeben hast, ein Kind Gottes geworden bist, bist du ein Heiliger. Und heilig sein ist nun ein Status. Hat das jemand von euch im Status stehen? Heiliger Gottes? Wäre mal spannend, wie Leute darauf reagieren, oder? Aber das ist ein Status. Kannst du ja vielleicht mal überlegen, ob du es irgendeine Form mal reinschreibst, um zu provozieren, dass man dich nachfragt. Es geht darum, auch nun diesen neuen Status nicht nur als Statussymbol irgendwo zu haben, sondern diesen Status auch zu leben. Ein paar Eckpunkte nennt hier Petrus. Und auch hier können wir herauslesen, wie das durch sein eigenes Erleben und Erleiden erlernt wurde. Es schreibt, seid alle Zeit bereit, für Jesus aktiv zu sein. Seid alle Zeit bereit. Im Garten Gethsemane war er der Penner, der geschlafen hat, als er beten sollte, der nicht bereit war, für Jesus da zu sein. Hat er bestimmt auch bereut später. Er schreibt, bewahrt einen klaren Kopf, reflektiert das. Ich merke mir etwas von dieser reflektierten Spontanität, also diesem Reflektiertsein, zu dem er ermutigt. Lasst euch nicht von euren früheren Begierden oder Werten leiten. Man kann auch sagen, ich bin, wie ich bin. Ich kann es, ich schaffe das schon. Ich bin gut so, wie ich bin. Und selbst wenn alle gehen, sagte Petrus, ich doch nicht. Jetzt sagt er, lasst euch nicht von euren früheren Werten leiten. Lasst euch von Jesus verändern. Lebt heilig. Das ist der Tenor. Gebt um nichts in dieser Welt die Beziehung zu Jesus auf. Und wenn ihr noch so viel Mist und da noch so oft Mist gebaut habt, rennt zu Jesus wie Petrus. Unglaublich, diese Szene, wenn man sie vorstellt. Nach der Auferstehung, als die Jünger wieder am Fischen waren und Jesus am Ufer steht, Feuer macht mit ihnen dann erstmal, Brotzeit kann man nicht sagen, hat, glaube ich, Fische gegrillt oder sowas, wo Petrus aus dem Boot rausspringt, zu Jesus hin. Jesus, du bist da, zu dir muss ich hin. Egal, was war. Und dann kommt dieses Gespräch, wo Jesus ihn fragt, liebst du mich? Petrus hat sich sein Verhalten eigentlich bereits gezeigt. Und Jesus gibt kein Gerichtsurteil, stellt ihn nicht zur Rede, gibt ihm Perspektive und Vergebung. Das finde ich sehr ermutigend, weil wir davon auch immer wieder leben dürfen. Wo wir etwas eingesehen haben, weiß Jesus das. Und er gibt uns neue Perspektive und auf dem Alten baut er was Neues auf. Dann schreibt er aber auch, und fürchtet Gott, lebt in Ehrfurcht vor Gott. Je länger man mit Jesus lebt und je intensiver die Beziehung geworden ist zu einem, umso flachsiger kann man auch manchmal miteinander umgehen. Das sagt man etwas, was vielleicht man früher am Anfang der Beziehung nicht gesagt hätte Und vielleicht verletzt man sich manchmal auch, ohne dass man es möchte. Man kann mit Gott auch so flachsig reden. Da bin ich schon von überzeugt. Man muss nicht jedes Wort, und wir müssen auch jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber Gott fürchten, und darum geht es Petrus hier auch, Gott fürchten heißt, ihn ernst zu nehmen. Er ist zwar unser Bruder, er hat sein ganzes Leben für uns gegeben, aber er ist auch der Allmächtige, der Heilige, der gerechte Gott, der auch einmal über unser Leben richten wird. Wir müssen das nicht mehr fürchten, aber er wird auch das sagen und richten, was gut und was schlecht war. Er ist und bleibt der heilige Gott, der mit seinem Verstand uns immer überlegen sein wird, den wir nie ganz verstehen werden. Das heißt Gott fürchten. Geht nicht um eine Angst vor Gott, aber darum, dass wir vor lauter, ich sag's mal so, verliebt sein oder vor lauter Liebesbeziehung außer Acht verlieren, dass Gott der Heilige ist und immer noch Gott ist. Und dass wir eben nicht das tun, vielleicht in einem anderen Zusammenhang wie Petrus, der sich Jesus in den Weg stellte, weil er meinte, es besser zu wissen wie Jesus. Aber nochmal, wir dürfen wirklich mit Jesus auch sehr, sehr persönlich und sehr offen reden, ohne jedes Wort auf die Goldwaage legen zu müssen. Wer das nicht glaubt, liest die Psalmen. Da geht's so richtig zur Sache teilweise. Petrus mahnt uns also mit diesen Zeilen, dass wir nicht denselben Fehler wie er nochmal tun müssen. Wir dürfen auch aus den Fehlern der anderen lernen und es besser machen. Und letztlich kommt noch ein ganz besonderer Hinweis von diesem ehemaligen Einzelkämpfer und Draufgänger von Petrus. Der sagt nämlich, wir sind zu einer gigantischen, nicht vorstellbaren Summe freigekauft. Nicht mit Silber oder Gold, bis heute somit die wertvollsten Metalle, sondern Gott hat selbst für uns geblutet. Und das nicht nur sprichwörtlich, sondern wörtlich. Gott war es wert, dass Jesus für dich und mich geblutet hat. Und damit hat er den Weg zu Gott freigemacht, aber auch den Weg zueinander freigemacht. Nicht nur die Beziehung zu Gott hat er damit möglich gemacht, auch die Beziehung untereinander, wo man als Gemeinde, als Geschwister zusammenlebt. Das soll von dieser gleichen Liebesbeziehung geprägt sein. Ich kann nicht Gott lieben und meinen Bruder hassen. Das geht nicht. Wir sind zusammengestellt von Gott als seine Familie. Und ihr kennt den Satz alle, Freunde sucht man sich aus, Geschwister nicht. Aber Gott denkt sich was dabei. Durch Reibung aufeinander sollen wir auch lernen voneinander. Und Gott selber wird etwas Gutes daraus machen, indem er uns miteinander verändert. Hat vielleicht manchmal auch mit Fordern und Fördern zu tun. Und Jesus selber hat die Liebe zum Bruder, zum Schwester zu einem Markenzeichen für seine Nachfolger genannt. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Wörtlich, wo in der Basisbibel steht, aufrichtig zu lieben, heißt es, den geistlichen Bruder, die geistliche Schwester zu lieben, ohne theatralische Darstellung, unverstellt. Ja, man kann manchmal so Liebe in Worten weitergeben, die man gar nicht meint, dass der andere nicht auf die Idee kommt, nachzufragen. Nein, ohne theatralische Darstellung, unverstellt oder aufrichtig, ehrlich, wahrhaftig, ohne Scheinheiligkeit und offenherzig, ungekünstelt, echt. Das sind drei Übersetzungsvarianten aus der Vergangenheit vom Griechischen, wie dieses Wort immer wieder benutzt wurde. Und wir merken an allen diesen Ausführungen, dass es um eine echte Liebe geht. Und darum, ihr lieben Heiligen, zum Ende der Predigt lasse ich diese Aussage noch einmal auf euch wirken. Paulus beschreibt das Miteinander der Heiligen als einen Tempel aus lebendigen Steinen. Lebendige Steine sind keine toten Steine. Toten Steine sind gemauert, da passiert nichts. Lebendige Steine sind in Bewegung, da knirscht's. Geht nicht anders. Petrus beschreibt, wie dieses Miteinander als lebendige Steine gelingen kann. Und bevor wir nachher gleich das Schlusslied singen, möchte ich euch die Zeit geben, mal kurz darüber nachzudenken, die Frage für sich zu beantworten, mit hineinzunehmen, wie gelingt mir das eigentlich? Oder wo habe ich Baustellen, wo ich die Liebe zum anderen vielleicht neu lernen muss?